Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die sieben Feste des Herrn und ihre messianische Bedeutung.
Wir sind noch stehen geblieben bei dem dritten Tag. Und zwar geht es ja um diesen Ausdruck in Matthäus 12, drei Tage und drei Nächte. Wie muss man das denn verstehen? Also zunächst ist mal von den Evangelien her ganz eindeutig klar, dass eben die Kreuzigung am Freitag stattgefunden hat, dann kam der Sabbat und dann der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag. Nun ist es so, im Hebräischen, im Althebräischen ist das, genau wie im Deutschen, das Wort Tag ist doppeldeutig. Tag kann bedeuten ein Kalendertag, der umfasst 24 Stunden, Tag und Nacht. Oder kann bedeuten einfach die helle Zeit, da, wo die Sonne scheint. Aber, um jetzt ganz deutlich zu sagen, drei Kalendertage, sagt man althebräisch drei Tage und drei Nächte. Denn der Kalendertag besteht ja eben immer aus Tag und Nacht. Das sehen wir schon in der Schöpfung. Es war Abend und es war Morgen, erster Tag. Also der Abend ist der Beginn der Nacht, der Morgen der Beginn der hellen Zeit. Und das zusammen ist dann ein Yom, ein Tag. Und so ist also der Ausdruck dann klar, es geht um einen 24-Stunden-Tag. Im Holländischen hat man einen Ausdruck, da kann man sagen, für die helle Zeit, das ist ein Dach, ja, darum sagt man guten Tag, guten Tag. Aber für einen Kalendertag sagt man etmal. Ein ganz anderes Wort. Im späteren Hebräisch hat man das auch. Yom ist eben ist dann die helle Zeit, aber wenn man sagen will, ein 24-Stunden-Tag, kann man im späteren Hebräisch sagen Yemama. Das ist dann eindeutig der Tag von 24 Stunden. Aber das war zur Zeit des Herrn Jesus noch nicht so und er sagt, also der Menschensohn wird so wie Jona an drei Kalendertagen im Bauch des Fisches war, so wird er im Herzen der Erde sein. Und drei Kalendertage, das bedeutet 15., 16., 17. Nissan. Und da ist überhaupt nicht die Frage, wie viel von dem Kalendertag angebrochen ist, ob da die Nacht mit dabei war oder nicht. Es geht einfach darum, drei Kalendertage. Das sind drei Tage und drei Nächte. Und im Talmud gibt es auch eine Stelle, die ausdrücklich eben erklärt, dass angebrochene Einheiten, die werden immer als Ganze gerechnet. Und darum wird eben der angebrochene Freitag wird als ganzer Tag gerechnet, als Tag und Nacht. Dann beim Schabbat, dort haben wir gar kein Problem. Und beim ersten Tag der Woche, da ist der Herr ja auch ganz früh auferstanden. Aber das ist quasi der dritte Kalendertag, Tag und Nacht. So einfach ist es im Grunde genommen. Und jetzt kommt aber noch was dazu. Die Sintflut wird ja in 1. Mose ausführlich beschrieben und dann nach diesem Gericht über die Erde mit dem Wasser des Zornes Gottes landet schließlich die Arche friedlich auf dem Berg Ararat. Und wann war das? 1. Mose 8, Vers 4. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. In dem Zusammenhang ist es interessant, in 1. Petrus 3 wird uns noch erklärt, dass die Taufe, ein Bild von dem Mitgestorbensein, Mitbegrabensein mit Christus, ja, dass das ein anderes Bild ist als das Bild der Sintflut. Dort wird Taufe und Sintflut miteinander in Verbindung gebracht. Bei der Sintflut, da ging die Arche durchs Wasser. Und das war eben ein Bild des Kreuzestodes Christi. Die Arche, die rettende Arche, die ging durch das Gericht hindurch, wurde getroffen von den Wassern und dann die Landung auf dem Ararat. Alles ist vorbei. Das ist ein Bild der Auferstehung. Und jetzt sehen wir 17. Siebter, ja, der siebte Monat aus 1. Mose 8 wird später zum ersten Monat. Das ist Nissan. Das ist der Monat Abib, Nissan. Und der 17. dieses Monats, das ist genau der Auferstehungstag. Also das ist schon verpannt, ja, diese Übereinstimmung. Und vielleicht noch ein Wort für die, die so eine Ablehnung haben gegen den Sonntag. Ich habe ja gesagt, wenn man mit dem Wort ein Problem hat, dann kann ich das noch nachvollziehen. Natürlich ist das ein heidnisches Wort, die Bibel benutzt das auch gar nicht, sondern spricht eben über den ersten Tag der Woche oder den Tag nach dem Sabbat. Aber in Klammer gesagt, auch mit dem Namen muss man kein Problem haben. Wir werden heute Nachmittag den dritten Johannesbrief studieren. Und da werden unter anderem erwähnt ein Diotrephes. Ein Christ in der Gemeinde. Der hieß Diotrephes. Das heißt, Zeus ernährt ihn. Und der ist allerdings ein negatives Beispiel. Und dann wird ein positives Beispiel noch erwähnt, Demetrius. Und der Name heißt der Demeter, geweiht. Also der Artemis, diese Zaubergöttin. Warum haben die ihren Namen nicht geändert? Und schauen wir in Philipper 2, da schreibt doch Paulus über diesen treuen Mitarbeiter Epaphras, Epaphroditus. Das heißt, der Aphrodite Geweihte. Warum hat er den Namen nicht geändert? Ja, weil er sein Name war. So ist er eben aufgewachsen, das war einfach sein Rufname. Und man könnte jenste Namen noch erwähnen aus Römer 16. Zum Beispiel einer heißt Nereus. Das ist der Name für den Meergott. Wie ist das möglich? Ja, eben, die hießen so und die haben sich dann bekehrt. Aber das war einfach ein Name. Und da hatte man kein Problem damit. Und darum, wenn wir sagen Sonntag, da haben wir kein Problem damit. Aber wir kämen nicht im geringsten auf die Idee, zu denken, das ist ein Tag, an dem die Sonne nur irgendwie Ehre bekommen soll. Ja? Und Montag, der dem Mondgott geweihte Tag, kein Problem, als Name. Eben, weil das Neue Testament uns deutlich macht, dass man mit solchen Namen ganz eben ohne ein Gewissensproblem damit umgehen kann. Ja, jetzt also der erste Tag der Woche. In den jüdischen Gebetsbüchern wird vorgeschrieben, immer ein Psalm für jeden Wochentag. Und das ist nicht einfach eine spätere Erfindung, sondern diese Einteilung findet man auch im Talmud, im Traktat Tamid. Da wird genau gesagt, welcher Psalm an welchem Wochentag im Tempel jeweils gesungen wurde. Und für den Sonntag, den ersten Tag der Woche, da wird vorgeschrieben Psalm 24. Und wenn wir kurz aufschlagen, Psalm 24 in der Septuaginta, das ist die älteste Übersetzung auf Griechisch aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, dort steht im Titel für den ersten Tag der Woche. Und was hat man da gesungen im Tempel? Ich lese Psalm 24, Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Muss man sich das vorstellen? Am Palmsonntag, als der Herr Jesus vom Ölberg hier kam mit dem Esel, durchs Kidron-Tal nach Jerusalem, die Volksmenge hat ihn begrüßt und der professionelle Priesterchor und das Orchester im Tempel haben Psalm 24 aufgeführt. Ich lese noch Vers 9. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Also schon eindrücklich. So ist der Herr eingezogen an Palmsonntag und eine Woche später ist er ausgezogen aus dem Grab. Also nochmals gilt da der Aufruf, erhebt ihr Tore, eure Häupter. Wenn man denkt an den großen, schweren Stein vor dem Grab und die Frauen in Markus 16 fragen sich, wer wird uns den Stein wegwälzen? Und da wurde im Tempel gesungen, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Und so kam der Herr aus dem Grab am ersten Tag der Woche. Und das führt uns gerade zum nächsten Fest. 3. Mose 23, Vers 15. Da haben wir noch nicht gelesen. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe gebracht habt, es sollen 7 volle Wochen sein, bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen. 2 von 2 Zehnteln Feinmehl sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge dem Herrn. Und ihr sollt zu dem Brot darbringen 7 einjährige Lämmer, ohne Fehl, und einen jungen Stier und 2 Widder. Sie sollen ein Brandopfer dem Herrn sein, und ihr Speisopfer und ihre Trankopfer. Ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn, und ihr sollt einen Ziegenbock zum Sündopfer opfern, und 2 einjährige Lämmer zum Friedensopfer. Und der Priester soll sie weben, samt dem Brote der Erstlinge als Webopfer vor dem Herrn, samt den 2 Lämmern. Sie sollen dem Herrn heilig sein für den Priester. Und ihr sollt an diesem selbigen Tag einen Ruf ergehen lassen. Eine heilige Versammlung soll euch sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Eine ewige Satzung in allen euren Wohnsitzen bei euren Geschlechtern. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht gänzlich abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Jetzt sehen wir, das nächste Fest ist auch nicht durch einen bestimmten Kalendertag festgelegt, sondern kann sich in jedem Jahr also ändern. Der Wochentag ist festgelegt, aber nicht der Kalendertag. Es muss einfach ab dem Erstlingsfest der Gerste, am Tag nach dem Sabbat, da muss man 7 mal 7 Wochen zählen, insgesamt 50 Tage. Und dann kommt dieses Fest. Und dieses Fest ist das Fest der Weizenernte. Das fällt also im Normalfall so in den Bereich Anfangs Juli ungefähr hinein. Eben das verschiebt sich zu unserem Kalender jedes Jahr. Und es ist eben so, während bei uns ja der Weizen viel später geerntet wird, in Israel bereits so um Anfangs Juni. Das ist schon bereit. Aber niemand durfte Weizen ernten vor diesem Fest. Denn an diesem Fest mussten Erstlinge des Weizens zum Tempel gebracht werden. Und auch da war das, es war so, man hat in Jerusalem ein ganz bestimmtes Ackerstück gehabt und das wurde geerntet. Dann hat man gedroschen am gleichen Tag und man hat die Körner, Weizenkörner gemahlen am gleichen Tag und zwei Brote gemacht. Aber wir haben gesehen, mit Sauerteig. Vers 16, und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen. Zwei von zwei Zehnteln Feinmehl sollen es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden als Erstlinge dem Herrn. Was bedeutet das? Nun, dieses Fest wird genannt im Judentum das Fest der Wochen. Shavuot. Shavua heißt Woche, Shavuot ist die Mehrzahl. Shavuot. Und weil man eben 7 mal 7 Wochen zählen muss. Und im Griechischen hat man dieses Fest genannt Pentekoste. Und das heißt 50. Der 50. Tag. Und daraus hat mit etwas Veränderung im Französischen ergeben Pentecôte. Und zwar mit dem Zirkumflex, mit dem Dächlein auf dem O. Das bedeutet, dort ist ein S ausgefallen. Ja? Also Pentecôte ist eigentlich ursprünglich Pentecoste. Ja? Und im Englischen ist das S immer noch drin. Pentecost. Das heißt einfach das Fest des 50. Tages. Und nun wird uns also klar, im Neuen Testament fiel dieses Fest genau zusammen mit dem Geburtstag der Gemeinde. Eben Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Schlagen wir auf. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Nun plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist der Geburtstag der Gemeinde. Und was war das für ein Tag? Der erste Tag der Woche. Ja, denn die 50 Tage wurden gezählt ab dem Tag nach dem Sabbat, Erstlingsfest, und dann 50 Tage weiter, war wieder ein Tag nach dem Sabbat. Und damit ist der Geburtstag der Gemeinde der Sonntag. Oder besser gesagt, der Tag des Herrn. Oder wie man im Spanischen sagt, Domingo. Ja, das ist der Herrentag. Und auf Italienisch ist es ja genau gleich. Es ist der Herrentag. Der Tag des Herrn. Der dem Herrn gehörige Tag. Dieser Ausdruck kommt einmal in der Bibel vor, in Offenbarung 1, Vers 10. Johannes war gefangen auf der Insel Patmos im Exil. Und das war am Sonntag, da bekam er die Offenbarung. 1, Vers 10. Ich war am Tag des Herrn im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, welche spricht, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen. Nach Ephesus und nach Smyrna und so weiter. Jetzt ist es wichtig. Im Griechischen steht hier für Tag des Herrn. Ein ganz anderer Ausdruck, der eben nur hier vorkommt, als an all den anderen Stellen, wo über den Tag des Gerichts, den Tag der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit gesprochen wird als dem Tag des Herrn. Ich meine, 2. Petrus 3, zum Beispiel wird der Tag des Herrn genannt, wenn er kommt wie ein Dieb in der Nacht als Richter über diese Welt. Aber hier, dieser Ausdruck Kyriake Hemera heißt der dem Herrn gehörige Tag. Und das ist nicht wie der Gerichtstag, der genannt wird Hemera tu Kyriou. Ein ganz anderer Ausdruck. Kyriake, der dem Herrn gehörige Tag. Und wir können das zeigen bis in die frühchristliche Zeit zurück, dass dieser Ausdruck, den man da in der Offenbarung findet, außerbiblisch auch benutzt wurde für den Sonntag. Und dass die Christen eben an dem Tag des Herrn speziell zusammenkamen. Ganz entsprechend eben dem Geburtstag der Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Und wir lesen in Apostelgeschichte 20, lese schon von Vers 5, Vers 6. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am 1. Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, indem er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er verzog das Wort bis Mitternacht. Und dann später spricht er noch bis zum Anbruch des Tages, Vers 11. Und da geht er. Also er war schon längere Zeit dort, 7 Tage, aber offensichtlich wollte er, weil er da am Montag angekommen war, wollte eben noch den Tag des Herrn in Troas erleben. Den Tag, wo sie offensichtlich pflegten, das Brot zu brechen. Also wurde dieser 1. Tag der Woche, der Auferstehungstag, der Geburtstag der Gemeinde, der besondere Tag auch für das Brotbrechen der Gemeinde. Und Paulus hat den Tag da so ausgenutzt und dann ohne zu schlafen, er muss eine unglaubliche Konstitution gehabt haben, geht er dann zu Fuß weiter. Ja, nicht mit dem Flugzeug, zu Fuß. Ja, so sind nicht alle gleich. Aber eben es zeigt uns diese Bedeutung dieses Tages, das ist nichts Heidnisches. Und man muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, die Adventisten, die begehen wirklich einen historischen Betrug, indem sie behaupten, die Feier des Tages des Herrn, das sei in der Zeit erst von Kaiser Konstantin aufgekommen. Er hat das gesetzlich so verankert, aber wir können in der frühchristlichen Literatur bis auf die Frühzeit des Christentums zurück zeigen, dass am Tag des Herrn die Christen zusammenkamen. Das ist also nicht eine Einführung von Konstantin, sondern geht zurück eben bis aufs 1. Jahrhundert. Und eben Johannes an dem Tag, als er pflegte mit den Christen zusammen das Brot zu brechen, aber er war da allein als Exilant auf Patmos, da kommt der Herr zu ihm. Und er sieht Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und bekommt die Offenbarung. Und das nicht umsonst, eben an diesem speziellen Tag. Also wir müssen überhaupt keine falsche Scham haben, wenn wir sagen, wir kommen zusammen am 1. Tag der Woche. Das ist der Tag der Gemeinde. Im Kontrast zum Schabbat, das ist der Tag für Israel. Und an dieser Stelle muss man betonen, was in 2. Mose steht. Können wir es kurz aufschlagen? 2. Mose 31, Vers 16. Und die Kinder Israel sollen den Schabbat beobachten, um den Schabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern, ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel, ewiglich. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Also hier wird klar gesagt, der Schabbat ist ein Zeichen des Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hat am Sinai. Und die Gemeinde steht ganz klar, so sagt es der Römerbrief und der Galaterbrief, nicht unter Gesetz. Das heißt nicht unter dem Gesetz, unter dem Bund vom Sinai. Das war mit Israel. Und nicht mit den anderen Völkern. Und eben auch nicht mit der Gemeinde. Das ist das Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel, nicht zwischen Gott und den Menschen. Und darum ist es vollkommen falsch, wenn man sagt, Christen sollten den Sabbat beobachten. Man vermischt Dinge, die nicht zusammengehören. Die müssen alles an ihrem Ort lassen. Und in dem Zusammenhang ist es interessant, 3. Mose 23 stellt ja den Schabbat vor und dann kommen die sieben Feste des Herrn. Wo übrigens eben gerade in Verbindung mit der Auferstehung und mit Pfingsten, der erste Tag der Woche, eben eingeführt wird. Und die ersten Verse von unserem Kapitel machen klar, Israel als Zeichen des Bundes soll den Schabbat feiern. Und jetzt sehen wir, die Haltung war immer die, man ging in die Woche und sah, am Ende kommt die Ruhe und die Vollendung. Das war die Haltung im Alten Testament unter Gesetz. Einmal kommt der Messias und er wird alles erfüllen. Was wir hier in den Opfern haben und in all diesen Festen, das ist nur ein Schatten auf das, was einmal der Messias bringen wird. Und so lebte man also in der Hoffnung auf die Erfüllung der Verheißung, so in die Zukunft. Und nun im Neuen Testament sehen wir, der Messias ist gekommen. Er hat das Erlösungswerk vollbracht. Unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Er ist als das wahre, als der Erstling auferstanden aus den Toten am dritten Tag. Und dann 50 Tage später wurde am Pfingsten die Gemeinde gegründet. Und nun aus der Vollendung der Auferstehung geht der Christ in die neue Woche. Es ist alles vollbracht. Es ist nicht mehr ein Erwarten, einmal kommt der Messias und dann wird er die große Hilfe bringen, sondern es ist geschehen und jetzt gehen wir so in die neue Woche hinein. Das ist eine ganz andere Haltung. Aber das macht auch deutlich, der erste Tag der Woche ist nicht ein verschobener Sabbat. Nein, das ist der Tag nach dem Sabbat. Das ist ein anderer Tag, hat eine ganz andere Bedeutung. Und man muss in der Bibel immer die Dinge stehen lassen, da wo sie sind, und nicht miteinander vermischen, sonst kriegt man ein totales Durcheinander. Und jetzt versteht man auch, warum dann eben Kolosser 2, Vers 17 sagt, zu den Christen, zu denen eben die zur Gemeinde gehören, die am Pfingsten gegründet wurde, dass niemand sie verurteilen kann. Ich lese Kolosser 2 ab Vers 16. So richte euch nun niemand in Bezug auf Speise oder Trank oder in Bezug auf ein Fest oder Neumond oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper, also die Realität, aber ist Christi. Lasst niemanden euch um den Kampfpreis bringen. Also niemand kann euch verurteilen, dass ihr diese Feste, die eben mit dem Bund vom Sinai, mit Israel zusammenhängen, nicht feiert. Das ist für Israel, nicht für die Gemeinde. Und das soll man auf keinen Fall vermischen. Und das macht der Galaterbrief klar. Und darum sagt der Galaterbrief zu diesen Christen, die aus den Heiden gekommen waren, und plötzlich begannen sie diese Feste zu feiern. Da sagt Paulus, ihr beobachtet Monate, Tage, Monate und Jahre. Ich fürchte, ob ich um euch etwa vergeblich gearbeitet habe. Das hat sogar alles in Frage gestellt. Sie haben nicht verstanden, was die Gemeinde ist. Und wollten sich quasi in Israel einschleichen, muss man sagen. Aber das geht nicht, das sind zwei verschiedene Dinge. Und nun, an diesem Fest der Wochen mussten von dem geernten Weizen zwei Brote gebracht werden. Und diese beiden Brote werden genannt ein Speisopfer, nicht wahr? Ja, Vers 16. Und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Ein Brot. Und das erinnert uns natürlich an 1. Korinther 10, wo der Apostel Paulus die Gemeinde bezeichnet als ein Brot. Ich war in 1. Korinther 10 wird das Abendmahl, der Tisch des Herrn, erläutert. Mit kurzen Worten. Und dann wird gesagt in Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib, sind wir die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das Brot beim Abendmahl ist ein Bild von Jesus Christus, von seinem vollkommenen Leib. Das ist eben das Brot vom Fest der ungesäuerten Brote. Vollkommen ohne Sünde. Aber der Apostel Paulus sagt, wenn wir von diesem Brot nehmen, alle, dann sollen wir auch daran denken, wir selber sind auch ein Brot. Aber nicht ein ungesäuertes Brot, denn dieses Brot vom Pfingstfest, das war ein gesäuertes Brot. Das ist der Punkt. Ein gesäuertes Brot, das ist ja Sünde. Ja, natürlich. Die Gemeinde besteht aus begnadigten Sündern. Aber das Interessante ist natürlich, diese Brote mussten gebacken werden. Und wenn der Teig mit Sauerteig gebacken wird, dann wird der Sauerteig wirkungslos gemacht. Der entfaltet sich nur so lange, eben wie das der Teig noch nicht gebacken ist. Also wirkungslos gemacht, aber er ist vorhanden. Und es ist doch so bedeutsam, dass in 3. Mose 2 wird gesagt, dieses Opfer, dieses Speisopfer darf man nicht auf den Altar bringen, beim Tempel. Ich zeige das kurz, 3. Mose 2, Vers 12. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, so sollt ihr sie dem Herrn darbringen. Das heißt immer am Pfingstfest. Aber auf den Altar sollen sie nicht kommen, zum lieblichen Geruch. Aha, da wird deutlich gemacht. Während die Speisopfer immer ohne Sauerteig ein Bild waren von dem Herrn Jesus als Menschen, vollkommen und sündlos, so ist eben dieses Erstlingsbrot von Pfingsten ein Bild der Gemeinde, die ein Brot, ein Leib darstellt. Und da haben wir die Wahrheit von 1. Korinther 12, Vers 13, dass die Gläubigen einst zerstreut, so wie einzelne Körner, Weizenkörner, zusammengefügt wurden zu einem Leib, dem Leib Christi. Und das sind Sünder, darum ist der Sauerteig drin, aber Christus hat sie frei gemacht von der Macht der Sünde und darum ist der Sauerteig neutralisiert durch das Backen. Es wird als ein Speisopfer dargestellt, aber es bestand aus zwei Broten. Warum zwei? Die Zahl zwei ist in der Bibel immer die Zahl des Zeugnisses. Darum hat Gott, hat der Herr Jesus die Jünger zu zwei und zwei ausgesandt als Zeugen. Und die zwei Tafeln des Gesetzes wurden genannt die Tafeln des Zeugnisses. Ja? Und so sind diese beiden Brote, betonen nochmals eben diese Wahrheit des Leibes Christi von Pfingsten. Und dann gibt es eine lange Pause mit Festern. Das war jetzt so ziemlich geballt, ja, mit Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Erstlingsfest der Gerste und dann gut 50 Tage und dann kommt das Pfingstfest, die Erstlinge des Weizens, aber nachher geht's länger, bis zum Tischri. Und dann haben wir wieder eine Konzentration von Festern. Das Posaunenhallfest, dann der Yom Kippur und das Laubhüttenfest. Und wir werden jetzt gleich sehen, diese Feste stehen ganz besonders in Verbindung mit Israel. Und nicht mehr mit der Gemeinde. Und diese lange Zeit dazwischen, vom Pfingstfest bis zum Posaunenhallfest, das symbolisiert diese lange Zeit des Zeugnisses der Gemeinde auf dieser Erde. Eigentlich erstaunlich, dass Gott die Gemeinde 2000 Jahre lang, das ist viel länger als früher Heilszeitalter, gedauert haben. Wenn man denkt, von der Schöpfung bis zur Sintflut, da waren es 1657 Jahre etwa, und dann das nächste Zeitalter war weniger als 500 Jahre von der Sintflut bis auf Abraham und so weiter. Aber so lange, jetzt 2000 Jahre hier Zeugnis auf Erden, das ist diese lange Zeit dargestellt in diesem Unterbruch. Aber dann kommt das Posaunenhallfest. Und ich habe gesagt, das ist das Fest des Neujahrs. Und da feiert man also den Tag der Erschaffung des Menschen. Das heißt also, der erste Schöpfungstag, das war noch am Schluss vom Monat Elul. Ja, also 6 Tage zurückgerechnet. Und dann eben der Neujahrstag markiert die Erschaffung des Menschen. Und da wurde und wird auch heute noch im Judentum den ganzen Tag werden Schofarhörner geblasen. Das ist das Wichtigste. Dauernd Schofarhörner blasen. Das können Widderhörner sein. Es müsste einfach ein koscheres Tier sein. Koscher heißt ein Tier, das den Reinheitsvorschriften von 3. Mose 11 entspricht. Und das kann also auch ein Steinbockshorn sein oder noch was anderes. Aber den ganzen Tag wird geblasen. Und im Judentum hat man erklärt, Horn ist ein Bild der Stärke und der Macht. Immer in der Bibel. Wenn das Horn eines Königs erhöht wird, dann gibt Gott ihm die Macht. Diesen Ausdruck finden wir oft. Und wer nicht richtig weiß, ob das wirklich stimmt, der soll mal ein Problem haben mit einem Stier und dann weiß er, dass Hörner ein Bild der Macht sind, der Stärke. Und nun hat man im Judentum betont, das ist der Tag der Erschaffung des Menschen und da steht vor uns Gott als der Schöpfer, der die oberste Autorität hat über uns. Und so wie diese Hörner gebeugt sind, so sollen wir uns unter die Autorität Gottes beugen. Daran denkt man. Und dann wird betont, dieser Posaunenhall ist ein Weckruf. Der soll uns aufwecken, dass wir darüber nachdenken, wo stehen wir eigentlich vor Gott. Und so sind diese 10 Tage von Rosh Hashanah bis zum Yom Kippur, 10.7., sind die Tage, in denen man über seine persönliche Schuld nachdenkt und die Gott bekennt. Da wird geordnet. Und nun sehen wir, dieser Weckruf, so wie er in Epheser 5 umschrieben wird, das ist ganz interessant, Epheser 5, das ist ein direkter Bezug zum Fest des Posaunenhalls. Als erster Tag des Monats fällt das zusammen mit dem Neumond. Ja? Der Neumond astronomisch markiert ja den Anfang der Monate. Der Neumond ist das erste Erscheinen der Mondsichel. Und dann beginnt sie zu wachsen, bis Mitte Monat, dann Vollmond ist. Und jetzt schauen wir mal in Epheser 5, da haben wir ein ganz eigenartiges Zitat. Der Apostel Paulus sagt in 5, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber straft sie auch. Denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Und jetzt kommt's. Deshalb sagt ihr, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Woher kommt das? Deshalb sagt ihr, wache auf, der du schläfst. Wir sehen, das ist kein Zitat aus dem Alten Testament. Ja? Woher kommt das? Nun, wir kennen die Formulierung ganz, ganz ähnlich aus der rabbinischen Literatur. Und zwar bei Moshe ben Maimon, Moses Maimonides. Ich habe das in meinem Buch über der Messias im Tempel, habe ich das ausführlich dokumentiert, wörtliche Zitat und auch die Quelle genau angegeben. Und das ist ein Ausspruch im Judentum, den man verwendet für das Neujahrsfest. Das ist das Fest, wo eben Gott uns quasi aufruft, wache auf, der du schläfst. Stehe aus den Toten. Und dann in dieser Version mit der Apostel Paulus, das hier zitiert, heißt es dann, und der Messias, der Christus, wird dir leuchten. Sehen wir, es geht ständig um Licht und Finsternis. Die Gläubigen sind Kinder des Lichts, sie sollen entsprechend dem Licht wandeln. Das ist das Fest, an dem eben jetzt das Licht in der Finsternis aufgeht, der Neumond. Da werden die Posaunen geblasen, damit man aufwacht und eben daran denkt, dass Christus uns sein Licht geben will. Das ist ein Neujahrsfest und dann geht es eben darum, Buße zu tun und sich wirklich ernsthaft prüfen, wo stehe ich vor Gott? 10 Tage lang. Und sehen wir, nach der Entrückung der Gemeinde wird Gott den Überrest aus Israel erwecken. Da möchte ich noch lesen aus Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakobs sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Das sind diese 144.000, die sich nach der Entrückung bekehren werden. Aber das ist nur die Vorhut. Darum werden sie in Offenbarung 14 übrigens genannt Erstlingsfrucht. Das ist nur der Anfang einer Ernte. Und dann in der großen Drangsal wird ein Drittel der Bevölkerung sich bekehren, während 2/3 umkommen werden. Sacharja 13, Vers 8. Und Gott wird also diesen Weckruf in Israel erschallen lassen, sodass diese gewaltige Erweckung kommt, dass also mehr als 1/3 umkehren wird. Ja, die 144.000, und dann gehen dann ins Ausland, und dann in der Drangsal im Land bekehren sich ein Drittel. Nach der heutigen Rechnung von 6 Millionen Juden in Israel wären das 2 Millionen. Also gewaltig. Und das ist Gottes Werk in Jesaja 37. Ich gebe die Stelle nur noch an, weil wir zum Schluss kommen müssen. In Jesaja 37, da heißt es, dass diese Erweckung von Jerusalem ausgeht. Vers 32. Und noch genauer wird gesagt, vom Berg Zion. Das ist der Tempelberg. Da, wo die Klagemauer ist. Von dort aus wird die Erweckung ausgehen. Nicht von Amerika, wo es heute viele messiasgläubige Juden gibt, aber die gehören zur Gemeinde. Die gehören zu diesem einen Brot, als Juden und Nichtjuden. Die werden entrückt werden. Aber Gott wird eben die Posaune geistlicherweise erschallen lassen, sodass diese Umkehr stattfindet. Und dann, am Ende der Drangsal, muss ich vorstellen, 2/3 kommen im Land um, während der König des Nordens, der IS von Norden, Israel überrennen wird. Das ganze Land verwüstet. Am Boden und in der größten Not kehrt dieser Drittel um. Und dann bei der letzten Belagerung durch den IS von Jerusalem, dann wird es so kommen nach Zacharja 14, Vers 3, der Herr Jesus wird eingreifen und den Überrest befreien. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dann wird sich erfüllen, was in Zacharja 12, Vers 10 steht. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann heißt es, und sie werden über ihn wehklagen. Sie werden weinen. Oh, wie war das nur möglich, dass unsere Väter den Messias damals nicht erkannt haben? Sie werden weinen, also werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Und wir müssen daran denken, als der Herr Jesus auferstanden war, zeigte er sich Israel als Nation nicht mehr. Sie haben ihn zuletzt gesehen, als er ins Grab getan wurde. Aber die Auferstehung ist ja ganz wichtig aus dem Grund, das ist die Bestätigung, dass das Opfer von Gott angenommen worden war. Man muss sich Yom Kippur mal richtig konkret vorstellen. Das ganze Volk im Vorhof. Der hohe Priester geht schließlich hinein ins Allerheiligste. Und man hat im Judentum ab einer bestimmten Zeit begonnen, dem hohen Priester um das Bein ein Seil anzubinden. Für den Notfall, wenn das Opfer nicht angenommen wird und der Tod umfällt im Allerheiligsten, dass man ihn evakuieren kann. Ja, in meinem Buch Der Messias im Tempel gebe ich auch genau an, wo man das in der rabbinischen Literatur belegen kann, das mit dem Seil. Muss man sich vorstellen, das war ein Bangen am Yom Kippur. Nimmt Gott das Opfer an oder nicht? Und dann der Moment, wenn der hohe Priester lebendig rauskam, dann beginnt der Jubel von Yom Kippur. Das ist ein Fastentag, wo man schreit und weint über seine Sünden. Und dann der Blick. Ach. Und das ist der Moment von Zacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Werden wissen, ach, er lebt. Gott hat sein Opfer angenommen. Und dann können sie weinen und mit Freude im Herzen und Jesaja 53 beten. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und dann bleibt noch das Laubhüttenfest. Ab Vers 33. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten. 7 Tage dem Herrn. Und von diesem Fest wird dann gesagt in Vers 40, und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen. 7 Tage. 3-mal, inklusive dieser Stelle, wird im Gesetz Mose gesagt, dass man sich an diesem Fest freuen muss. Und einmal sogar in 5. Mose 16, nur freuen. Darum hat man im Judentum gesagt, wer die Freude von Sukkot, dem Laubhüttenfest, nicht erlebt hat, der hat noch nie richtig Freude erlebt. Aber es ist klar, wenn alle ihre Schuld bekennen vor Gott, und das übrigens nicht nur vor Gott, sondern auch untereinander, die Dinge geregelt werden, in Ordnung gebracht werden, dann kann sich das Volk Gottes freuen. Und darum dann eben diese 7 Tage Freudenfest, das ist wirklich die Krönung des Ganzen. Und so fasst das Laubhüttenfest gewissermaßen alle früheren Feste zusammen. Und deswegen wird es genannt das Fest. Hachag in Vers 39. Sollt ihr das Fest des Herrn feiern. Und auch in 1. Könige 8 zum Beispiel wird gesagt, das Fest, man weiß nicht, was ist das für ein Fest? Das Laubhüttenfest. Das ist das Fest. Das Laubhüttenfest. Es fasst eben alle Feste zusammen und ist darum ein wunderbares Bild vom tausendjährigen Reich. Der Jesus kommt zurück, der Überrest blickt auf ihn, den sie durchbohrt haben, der erweckte Überrest, und dann kommt die große Freude des tausendjährigen Reiches, wo alle Probleme dieser Welt durch den Herrn Jesus gelöst werden. Und jetzt versteht man auch in Offenbarung 7, sieht Johannes eine Volksmenge, eine unzählbare Volksmenge mit Palmen in den Händen und die sind aus der großen Drangsal herausgekommen und jetzt gehen sie zum Tempel. Das ist das Laubhüttenfest des tausendjährigen Reiches nach der großen Drangsal, nach der Wiederkunft Christi. Und warum haben die Palmen in den Händen? Ja, weil man eben einen Feststrauß machen muss. Das steht in Vers 40. Und ihr sollt euch am ersten Tag Frucht von schönen Bäumen nehmen, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachweiden. Und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen 7 Tage. Das bedeutet nicht für die Laubhütten, sondern dieser Ausdruck, ihr sollt euch nehmen, das bedeutet einen Feststrauß machen. Und darum, der Feststrauß im Judentum wird zusammengesetzt aus diesen Pflanzen. Und da sehen wir Palmzweige. Ich habe einmal in Israel, in einer messianischen Gemeinde in Jerusalem, über diesen Abschnitt, gerade um die Zeit von Laubhüttenfest, eine Predigt gehabt. Und es ist ja so, in Israel liest man einfach den Grundtext vor. Es gibt keine hebräische Übersetzung. Man liest den Grundtext auf Hebräisch vor und predigt dann darüber. Aber es ist dann manchmal eben schwierig, weil gewisse Ausdrücke kennt man im modernen Hebräischen nicht. Und da muss ich erklären, der Ausdruck Frucht von schönen Bäumen, das meint im Althebräischen eine zitronenähnliche Frucht. Das ist eben diese Frucht, die man für den Feststrauß benutzt am Laubhüttenfest. Das ist also das gemeint, diese Zitrusfrucht, schöne Bäume, das sind Zitrusbäume. Und dann Palmzweige. Und dann muss ich erklären, Zweige von dicht belaubten Bäumen, dieser Ausdruck bezeichnet speziell die Myrte. Diesen ganz dichten Busch. Und dann ist klar noch Bachweide. Und dann habe ich erklärt, als die Israeliten durch die Wüste gingen, Wüstenwanderung, da haben sie in Hütten gewohnt, aus Palmblättern. Und so erinnert dieser Feststrauß, der Herr hat uns durch die ganze schwierige Zeit des Lebens und der Prüfungen, hat er uns bewahrt und hindurchgeführt. Und dann ist es so, wenn man dann nach der Wüstenwanderung nach Moab kam, auf der anderen Seite des Jordans, gegenüber von Jericho, dort in dieser Gegend, dort unten, ist die Bachweide. Ein ganz typischer Baum. Und so bezeichnet eben die Bachweide, er hat uns nicht nur am Anfang so durch die Schwierigkeiten geführt, sondern bis ans Ziel, bis zur Vollendung. Und dann sind die Myrten ein Bild besonders für das verheißene Land. Nicht wahr? Die Kananiter, die wohnten vor allem in den Tälern. Und die Israeliten haben dann die unbewohnten und damals dicht bewaldeten Hügelkuppen erobert und mussten die roden, mussten Terrassen machen, die man heute noch sehen kann in Israel. Das geht auf die Zeit von Josua zurück. Terrassen machen, um Landwirtschaft zu bestellen. Und so ist eben dieser dicht belaubte Busch ein Bild davon, von dem verheißenen Land, das sie dann in Besitz nehmen konnten. So wird der ganze Weg gezeichnet. Und dann noch etwas. Diese Zitronen, das bedeutet, dass Gott durch all diese Schwierigkeiten hindurch in unserem Leben Frucht gewirkt hat. Frucht für ihn. Also all die Prüfungen waren nicht umsonst, sondern das hat dazu gedient, dass wir für Gott Frucht bringen. Ja, und so kann man auch sehr viel praktische Übertragungen machen. Und wir haben gesehen, in einem Morgen, es ist ein bisschen schwierig, um durch alle Feste hindurchzukommen, aber es ist doch möglich. Und was wichtig ist, ist nicht, dass man alle Details kennt, aber mal den großen Bogen und den großen Zusammenhang dieser Feste. Und eben auch, wie wunderbar die 4 ersten Feste, die ganz besonders in Verbindung stehen mit der Gemeinde, wie die auf den Kalendertag genau, auf den Wochentag genau, sich so eindrücklich erfüllt haben. Und jetzt bleibt noch für nach der Zeit der Gemeinde, wenn die Erweckung kommt, dann die große Umkehr zum Messias und dann das Freudenfest, das tausendjährige Reich.
Sie hörten soeben von Roger Libi den 2. Teil des Themas Die 7 Feste des Herrn und ihre messianische Bedeutung.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.